Vielleicht kennen einige von uns diese Miniserie Ausgebremst. Sie ist mitten in der Corona-Pandemie entstanden und ist noch in der ARD-Mediathek abrufbar. Da geht es darum, dass die 50-jährige Beate, gespielt von Maria Furtwängler, von einem Augenblick zum anderen plötzlich vor Scherben ihrer Existenz steht, mit 50. Zuerst verlässt sie ihr Mann, dann verliert sie ihren Führerschein, dann kann sie die Miete nicht bezahlen und dann ist sie kaputt, völlig am Ende ihrer Existenz. Aber gerade in dieser Phase begegnen sie im Internet, Pandemiezeit war die Zeit des Internets, unerwartet anderen Menschen, die sich ebenso in ausweglosen Situationen befinden und nach Hilfe suchen. Und diese alle Menschen sind genauso wie sie völlig ausgebremst von der Pandemie, aber auch so von den Dingen des Lebens, die bei ihnen jeweils biografisch sonst laufen. Und wie viele von uns kennen das auch? Einfach plötzlich oder nach und nach ausgebremst zu sein. Dinge, die uns ausbremsen, sind normalerweise unangenehm. Wiebke hat einige davon aufgezählt. Aber irgendwie, obwohl sie uns so unangenehm und damit auch unerwünscht erscheinen, gehören sie zu unserem Leben dazu. Und zwar unmittelbar, wollen wir oder nicht. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber diese unangenehmen Dinge gehören mit zu unserem Leben dazu. Der Schriftsteller Anthony de Saint-Exupéry hat es in seinem Gebet, das ich bei mir in meine Bibel eingetragen habe, ich habe hier einige Gebete für mich notiert, die für mich wichtig sind im Leben, die geben klare Richtlinie, worum es geht, nicht nur einfach glauben. Es gibt noch verschiedene Dinge, die helfen, den Glauben richtig zu gestalten. Und der schreibt in seinem Gebet, das habe ich mir notiert hier, Herr, bewahre mich von dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Herr, schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. So die Bitte von Saint-Exupéry. Und ich kann mit diesem Gebet oft mitschwingen. Die Pandemieerfahrung war für uns eine kollektive Erfahrung der Sackgasse, der schweren Erfahrungen, die wir bis dahin so nicht gesammelt hatten. Aber auf individuellen Ebene und in verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen haben wir diese Thematik immer irgendwie dabei. Diese ausgebremstsein Erfahrung begleitet uns auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich mit. Und so entstehen auch verschiedene Bücher, wie hier neben Streik, neben Staus auf der Autobahn, neben 30-Zone oder Stoppschild. Das kennen wir im Alltag sehr gut. Aber es gibt auch solche Bücher, die auf bestimmte Bereiche des Lebens eingehen. Ganz links unten, ausgebremst. Dann muss man auch als Persönlichkeit manchmal in seiner Entwicklung Dinge lernen, Dinge wahrnehmen, die einen so ein bisschen mal durch Korrektur, durch Schwere auf die richtige Linie bringen. Oder politisch-wirtschaftlich hier. Wo befinden wir uns zurzeit, wenn es so viel Umbruch gibt? Wir fühlen uns ausgebremst, gerade wir als Industrienation. Wie geht es weiter? Ein Buch, das entstanden ist mitten mit dieser Tankanzeige, geht darauf ein. Oder der umgefallene Baum mitten auf der Fahrstrecke. Persönliche Lebenssituation. Dinge kommen, so wie sie kommen, und ich komme nicht weiter. Oder ganz rechts, Verlust eines Menschen, eines Partners oder eines Arbeitskollegen, eines Freundes. Wie geht man damit um? Und diese alle Bücher, das ist nur eine kleine Auswahl von vielen auf dem Markt, Sie analysieren, die erstellen Diagnosen und geben gute Ratschläge weiter. Wie geht man mit solchen Situationen des Ausgebremstseins um? Und auch den biblischen Personen sind solche Erfahrungen überhaupt nicht fremd. Auch sie wurden auf unterschiedliche Weise ausgebremst oder auch vollgebremst und mussten sich fragen, wieso, wie geht es weiter, warum und mit welchen Mitteln komme ich weiter? Ich denke da an Elia, der in die Wüste gehen musste. Ich denke dabei auch an Johannes den Täufer, der ins Gefängnis musste und am Ende auch enthauptet wurde. Ich denke dabei auch an den Apostel Paulus. Und einen Auszug aus seinen Schriften möchte ich gerne uns vorlesen. Apostel Paulus ist der Mann Gottes. Man denkt, naja, mit Gott lebt man so auf der Sonnenseite. Ja? Es geht alles so glatt, es fällt alles allem in den Schoß. Gott sorgt für mich, Gott leitet mich, Gott gebraucht mich. Aber auch bei solchen Männern Gottes gehören diese Erfahrungen des Unangenehmen auch mit dazu. Ich lese diese Passage aus dem 1. Korinther 11, 23 bis 29. Da setzt sich Paulus mit anderen Superaposteln auseinander, die sicherlich mit einem anderen Glanz in den von Paulus gegründeten Gemeinden erscheinen, um sie für ihre Ideen zu gewinnen. Und Paulus muss dann diskutieren und sagt also, ich rede auch manchmal mit den Dingen, die ich also normalerweise nicht betone, aber in diesem Zusammenhang möchte ich gerne sagen, was ich auch selber alles durchgemacht habe. Ich kann mich damit auch mal ein Stückchen demonstrieren. Das ist nicht seine Absicht, aber in dieser Debatte muss er das machen. Da sagt er, ich habe Christus weit mehr gedient und viel mehr auf mich genommen als Sie, diese Superapostel. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen als der Apostel des Neuen Testaments. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und ich kenne Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wird jemand zum Bösen verführt, quält mich brennender Schmerz. Soweit das Zitat von Paulus. Er redet hier ganz offen über die Schattenseite seiner Berufung, über das, was man nicht gerne erzählt. Wie auch Wiebke uns jetzt ein Stückchen Einblick in ihr eigenes Leben gegeben hat, worüber sie nicht oft erzählt. Aber das gehört zu ihrem und zu ihrem beiden Leben. Schwere Erfahrungen, die zu uns dazugehören, wie selbstverständlich, bei einem mehr, bei dem anderen weniger. Niemandem bleiben sie erspart. Es geht bei dieser Thematik im Grunde genommen um die sogenannte Theodizee-Frage, diese Unlösbarkeitsfrage. Wieso, wenn es den guten Gott gibt in dieser Welt, wieso gibt es das Böse, das Schlechte, das Schwere? Wieso passieren Katastrophen? Wieso werden wir krank? Wieso erleben wir diese schweren Dinge? Und diese Warum-Frage, die bohrt mehr oder weniger in jedem von uns immer wieder. Nun, diese Theodizee-Frage ist bekanntlich unlösbar. Wir können sie nicht eindeutig beantworten. Wir können uns ihr nur nähern, nur versuchen, mit unserem menschlichen Verstand einigermaßen darauf einzugehen, in der Seelsorge oder auch in Gruppengesprächen oder auch in einer Predigt, aber wir werden niemals die vollkommen richtige Antwort bekommen, die diese Frage generell und eindeutig klärt. Ich versuche auch ein Stückchen diesem Thema mich heute zu nähern. Ich habe das so überschrieben: ausgebremst und mehr bekommen. Das heißt, unser Leben ist ein sehr schnellläufiges Ding. Wir leben heute in einem sehr hohen Tempo. Und viele Dinge passieren, wie sie passieren. Und wir nehmen vieles mit, aber vieles sehen wir auch nicht. Und wir erleben, dass wir oft sehr einseitig unterwegs sind und dass uns auch manche Dinge als Reichtum des Lebens, als Geschenke des Lebens entgehen. Deswegen bekommen, ausgebremst und bekommen, mehr bekommen, als das sonst im Leben mal passiert oder mal üblich ist. Und ich habe zugleich eine Folie noch angebracht von Gabriele de Passon, eine Christin, die auch so ihre Lebenssituationen in Büchern verarbeitet. Und ihre These ist, dass bei all den Herausforderungen, bei all den schweren Erfahrungen, die uns zukommen, auch als Christen, obendrauf die Erfahrung oder der Hauptgedanke ruht: Gott lässt vieles zu, aber er hilft es auch zu tragen. Gott lässt vieles zu, aber er hilft es auch zu tragen. Er ist jeden Tag bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und dieses schöne Bild von dem guten Hirten, der sein kleines, hilfloses Schäfchen auf den Schultern trägt, ist vielleicht von vielen von uns in Erinnerung geblieben, von vielen Bildern, vielleicht bei den Großeltern im Schlafzimmer, vielleicht von der Kinderkirche oder Kinderstunde, was auch immer wir biografisch so alles mitgenommen haben. Und wenn wir den Psalm 23 lesen, eigentlich steht uns dieses Bild auch vor Augen. Mein Gott, mein Herr, führt mich, begleitet mich. Und da wird auch aufgezählt, von wo, wohin und wodurch. Das sind meistens keine leichten Passagen, die da der gute Hirte für mich gestaltet. Und ich habe einige Punkte entwickelt, drei davon, und möchte gerne darauf eingehen, was so bewirkt dieses Mehrbekommen, wenn man ausgebremst wird. Zunächst möchte ich gerne aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich mit anderen Christen erlebe, sagen, es kommt im gewissen Sinne zu einer gewissen Horizonterweiterung. Wie gesagt, wir haben keine klaren Antworten auf die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Wieso passiert es mir oder wieso passiert es uns als Volk oder uns als eine Gruppe das und jenes, was wir nicht haben möchten? Das ist eine Annäherung. Es kann sein, dass wir beim Ausgebremstsein den Horizont unseres Lebens, unsere Erfahrung etwas erweitert bekommen. Erstmal ganz allgemein. Wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad fahre, 80 Kilometer in den Harz zum Treffen mit meinen Freunden, zweimal im Jahr ungefähr, dann habe ich ein Ziel vor Augen und ich arbeite buchstäblich auf das Ziel hin. Ich trete auf das Ziel hin. Das sind gute 3,5 Stunden, die ich fahre und ich bin wie in einem Sog. Ich erlebe sehr viel dabei. Frische Luft, Straßenverkehr, Landschaften, aber ich bin in diesem Ziel und ich ziehe meine Strecke durch. Ab und zu kommt es vor, dass eine Ampel auf Rot schaltet. Dann muss ich anhalten. Ich bleibe auf meiner Strecke kurz stehen und merke, was ich jetzt in diesem Augenblick alles wahrnehme, was ich beim Fahren nicht wahrnehme. Ich kann nach links schauen, nach rechts schauen und sehe Menschen, sehe Häuser, sehe Passagen mit vielen Details, genauer als wenn ich nur am Fahren bin, zu meinem Ziel hin, noch mit dem Wunsch, gute Zeit zu machen. Ich mache andere Erfahrungen, nur weil die Ampel auf Rot geschaltet hat. Eine Banalität, eine Kleinigkeit. Aber das ist irgendwo auch ein Prinzip, dass ich mehr bekomme, weil ich in diesem Augenblick ausgebremst werde. Und wenn ich diese Erfahrung ein Stückchen so auf mich wirken lasse, werde ich ein bisschen reicher in dem Augenblick. Genauso wie mein Sohn André und ich, er war damals 19 Jahre alt, vor etwa 5 Jahren zum zweiten Mal den Berg Mont Blanc besteigen wollten. Ich habe einmal den Berg bestiegen, habe meine Zufriedenheit, wie das so ist, ich war auf dem Gipfel und dann wollte ich mit meinem Sohn dahin, zu zweit, und da wurden wir heftig ausgebremst, und zwar kurz vor dem Gipfel. Es kam ein heftiger Eissturm und da gibt es eine Biwakschachtel, und nun waren wir in dieser Biwakschachtel 18 Stunden lang eingeschlossen. Wir können nicht hoch, nicht runter. Und wir sind zu zweit in dieser Biwakschachtel, so eine Alu-Kiste, die da steht. Der Wind peitscht und tobt draußen und wir haben zu zweit ein Versteck und wir haben 18 Stunden tolle Zeit miteinander in diesem Ausgebremstsein zum Ziel hin. Vater und Sohn. Wir haben so viele tolle Gespräche gehabt, wir haben so viel gelacht, wir haben so viel entdeckt beieinander und diese Erfahrung bleibt für uns beide, für unser Leben unvergesslich. Die hat uns sehr stark zusammengeschweißt. Unser Horizont ist an der Stelle erweitert worden. Und wir haben nebenbei die Berge von Müll eingesammelt in diese Kiste. 3 große blaue Säcke voll Müll, was die Touristen, die da mehr oder weniger vielleicht stranden oder wer auch immer, hinterlassen. Horizonterweiterung oder eine Entdeckung von dem, was ich sonst ohne diese Ausbremsung nicht entdecken würde. Oder auch tun würde. Bei Krankheit, bei Verlust eines lieben Menschen ist es anders. Da geht es nicht mehr eindeutig um die Horizonterweiterung. Da macht man meistens andere Erfahrungen, die man vielleicht bis dahin in dem Maße oder bei der Qualität nicht gemacht hat. Zum Beispiel, wir erleben immer wieder, und da sage ich aus der Seelsorge heraus, wenn ich Menschen begleite und höre, was sie mir erzählen. Meistens erleben Menschen in den schweren Zeiten eine ganz neue Menge von Zuspruch. Wie Menschen um sie herum sich zu ihnen wenden. Menschen, denen sie ihr Leben teilen im Alltag, man lebt so miteinander, aber oft nebeneinander, weil das Leben so ist. Aber wenn es darauf ankommt, wenden sich die Menschen einem zu, nehmen einen in seiner Not genauer wahr, hören genauer hin und reden auf die Situation hin. Beistand von Menschen in den Krisensituationen. Das ist vielen eine wertvolle Erfahrung geworden. Manche kommen und sagen so, ich möchte dir gerne jetzt helfen. Tatkräftig oder mit Geld oder mit einer anderen Hilfsmöglichkeit, die dich entlastet. Diese Erfahrung machen wir auch, wenn wir durch Krankheit oder durch schwere Katastrophe oder durch Verlust eines Menschen erleben. Oder in unseren Kreisen gibt es oft nicht unbedingt diesen Beistand, dass man sich sehr stark präsent zeigt im Leben eines Menschen, der Not durchleidet oder helfen kann, tatkräftig. Aber man sagt, ich bete für dich. Und viele beten auch wirklich mit, bis man diese Krankheit oder diesen Verlust oder eine andere schwere Not durchgestanden hat. Und als selber Kranker, selber als krank oder wenn man einen kranken Menschen in seinem Umfeld hat und ihn mitbegleitet, als Angehörige, man erlebt auf einmal, was es alles medizinisch gibt. Man hat sich bis dahin mit diesem Thema gar nicht befasst. Und man hat nur gehört, dass bei Krebs das und das verabreicht wird. Oder bei der Krankheit, die unheilbar ist, das und das gemacht wird. Aber nun fängt man an, sich damit zu befassen, ganz konkret. Und plötzlich entdeckt man, was für ein Segen in unserem Land vorhanden ist, wie man mit den Krankheiten weiterkommt, wie es einem geholfen wird. Manche Menschen auch sogar geheilt werden. Und dann staunt man bei diesem Ausgebremstsein über das, was in unserem Land und in der westlichen Gesellschaft alles möglich ist. Oder man erlebt, wenn man selber krank ist oder wenn jemand in der direkten Nähe krank ist oder einen Verlust erlitten hat, plötzlich auch sie selbst mit dem Potenzial, der in einem steckt. Ich habe schon Menschen erlebt, denen das überhaupt nicht zugetraut hätte. Menschen, die sonst im Leben eher so, naja, am Rande sind, unscheinbar, vielleicht nicht mit großen Sprüngen zu verbinden sind. Und plötzlich entfaltet diese Person, diese zierliche, angeblich schwache Person, eine Kraft, eine innere Kraft, wo ich nur staunen kann. Und sie fängt dann einfach auch so zu wirken, dass die Menschen sie bewundern. Woher nimmt sie diese Kraft? Warum habe ich früher das bei ihr nie gesehen? Das ist schon erstaunlich. Dass man in einer Schwäche, in einer Not oft über sich selbst hinauswächst. Durch die Not, durch die Herausforderung. Man selbst als Betroffener und als Menschen, die in unmittelbarer Nähe mitbegleiten und mitbetroffen sind. Und man staunt auch, wie man mit diesen neuen Situationen des Ausgebremstseins oder Vollbremsung lernt, auch umzugehen. Manche Menschen müssen richtig ihr Leben umstellen. Das ist für sie eine Lebenswende. Und ganz neu lernen, ohne ein Körperteil vielleicht auszukommen. Oder mit einem starken Verzicht auf bestimmte Lebensmittel oder auf eine bestimmte Tätigkeit. Oder sie müssen bestimmte Medizin zu sich dauerhaft nehmen. Und sie stellen sich darauf ein und um und leben ihr Leben qualitätsvoll weiter, obwohl sie eine Lebenswende vollziehen mussten. Das bestaune ich immer wieder. Ich denke dabei auch an meine Mutter, die eine sehr lebenstüchtige Person ist. Bis zuletzt war sie selbstständig in ihrer eigenen Wohnung, bis sie eines Tages einfach aus dem Bett gefallen ist und fast 2 Tage alleine in ihrer Wohnung verbracht hatte. Zum Glück hat mein Bruder sie noch entdeckt. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, aber das war für sie eine Lebenswende. Die kommt nicht mehr zu Kräften, sie kann sich nicht mehr selber bewegen. Die höchste körperliche Leistung, die sie erbringen kann, sie kann jetzt auf der Krankenbettkante im Seniorenheim seit einem halben Jahr sitzen und lesen und beten, aber nicht mehr laufen, nicht mehr selbstständig sein. Das war für sie eine Lebenswende und für uns als Kinder auch. Nun, wir haben das angenommen und wir haben gelernt, damit umzugehen. Und dieses eine halbe Jahr, wenn ich zurückblicke, ist wirklich eine erstaunliche Zeitstrecke, wo wir miteinander über uns selbst und auch zusammengewachsen sind. Horizonterweiterung bei der Ausbremsung, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, den ich hier bei dieser Argumentation einbringen möchte, neue Sensibilität. Ja, als Menschen sind wir sensibel, für vieles sensibel. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen mehr für bestimmte Dinge, die anderen mehr für die anderen bestimmten Dinge. Sensibilität, sie gehört irgendwo zu unserem Leben dazu, zu unserem Mensch dazu. Aber es kann sein, dass die Erfahrungen, die ich selber beim Ausgebremstsein mache, als direkt Betroffene, ob das ein Unfall ist oder eine Krankheit ist oder ein Verlust ist oder etwas anderes, was mich ziemlich durcheinander geworfen hat, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die macht mich fähig, den anderen Menschen gegenüber einfühlsamer, sensibler, verständnisvoller zu begegnen. Plötzlich merke ich, wenn ich selber krank geworden bin, dass viele Menschen aus meinem Umfeld auch ähnlich krank sind. Bis dahin wusste ich das auch irgendwie, aber ich habe das nur so am Rande wahrgenommen. Und wo ich selber getroffen bin, plötzlich merke ich, hey, da sind noch viele andere und sie sind ernsthaft krank, wie ich. Und ich sehe auf einmal, dass ich diese Menschen intensiver wahrnehme und intensiver mitfühle, kann mich in ihre Situation besser versetzen und ich kann auch mehr will ich mit ihnen reden, auf ihre konkrete Situation eingehen. Und dadurch werden auch die Gespräche anders, weil auch sie mich erleben als einer, der viel präsenter, viel echter ist. Weil er weiß, wovon er redet. Er weiß, worum es geht. Und plötzlich bringen diese Noterfahrungen Menschen zueinander, die sonst nur noch nebeneinander leben, als Kollegen oder als Verwandte oder als Nachbar, weil sie die gleiche Erfahrung durchmachen. Man wird sensibler. Und interessanterweise, diese Sensibilität, diese Gemeinschaft, die entsteht, aktiviert uns. Wir fangen an zu fragen, wie kann ich darauf noch mehr eingehen, vielleicht helfen und vielleicht gemeinsam etwas gestalten und wie auch immer. Wir ergreifen auf einmal Initiativen, die wir ohne diese Ausbremsung niemals machen würden. Und so kommen auch in unserer Gesellschaft erstaunliche Entwicklungen zustande. Es gibt so viele Selbsthilfegruppen, so viele Projekte. Warum? Weil Menschen sie starten aus eigener Erfahrung, um anderen zu helfen, um anderen einen Raum zu öffnen, über ihre Not, welcher Art auch immer, zu reden, zu verarbeiten und weiterzukommen. Das ist ein erstaunliches Phänomen, wie die Not auf einmal sich verwandelt und sich nutzbar macht für viele andere Menschen. Und manche Menschen gehen in solche Gruppen, um präventiv sich mit dem Gedankenstoff von dem und dem Thema zu befassen und somit auch besser fürs Leben vorbereitet zu sein. Es gehen in diese Selbsthilfegruppen oder verschiedene Kreise nicht nur die Kranken, die Betroffenen, die gehen auch Menschen, die viele Sensoren haben für die Fragen des Lebens und möchten gerne was dazu lernen. Das heißt, die Not des einen kann zu einer guten Frucht für die anderen werden. Das gehört auch zu diesem Thema, wenn wir uns damit auseinandersetzen, warum gibt es Nöte und Krankheiten und Leid und Verlust. Das Dritte, intensivere Wertschätzung, habe ich das genannt. Es gibt Menschen, die erzählen, dass sie durch die hereingebrochene Erkrankung in ihr Leben viel gewonnen haben. Die haben auf einmal gelernt, dass das Leben wirklich endlich ist. Bis dahin haben sie das immer gewusst, sicherlich, klar, das weiß jeder von uns. Man hat schon immer irgendwie einen Opa in seiner Verwandtschaft beerdigt oder hier und da ist ein Kollege zu früh gestorben. Man weiß, dass der Tod gehört zum Leben und dass alles endlich ist und dass ich auch eines Tages an der Reihe bin. Aber wenn ich persönlich getroffen worden bin, merke ich, oh, das Leben ist wirklich endlich. Und wenn das so ist, wenn das auch meine Frage und mein Thema ist, fange ich ab jetzt an, das Leben anders zu schätzen und damit auch anders zu leben. Das kann manchmal nur eine ganz kleine Erkrankung sein, die einen ernüchtert. Oder ein kleiner Unfall. Und plötzlich nehme ich mir vor, viel intensiver zu leben, viel bewusster zu leben und eben auch das zu verfolgen, was wirklich im Leben bleibt. Oder Menschen, die einen erkrankten Partner begleiten. Plötzlich erst durch die Erkrankung entdecken sie diesen Partner viel intensiver und gehen auf ihn als Partner intensiver ein. Viele Beziehungen schleifen sich einfach ein. Ehe ist nicht gleich dauerhaft eine intakte, gut laufende Partnerschaft. Man gewöhnt sich an so vieles und viele Dinge werden so selbstverständlich automatisch. Ich meine, das ist nicht negativ. Aber wenn einem Partner was zustößt, plötzlich entdeckt der andere ihn von einer ganz anderen, tieferen Perspektive und fängt einfach das miteinander intensiver zu schätzen und dem auch mehr Raum zu geben, dass man die Zeit, die man noch vor sich hat, gemeinsam tiefer und irgendwie näher und intensiver durchlebt. Und da starten manche Paare in dieser Zeit sehr interessante Unternehmungen oder auch gemeinsame Projekte und geben ihre Ehe noch ein ganz neues Profil und ein ganz neues Gepräge. wohlwollende Wissen, dass sie nicht genau wissen, wie lange es ihnen noch gemeinsam Zeit bleibt. Aber versteht ihr, was da an Effektivität des Lebens aber mal zustande kommt? Man soll das nicht zu weit alles werten. Man soll das auch nicht alles irgendwie so schön reden, weil wir Christen einfach dazu berufen sind, die Dinge anders zu sehen. Man soll auch nicht alles unter dem Gedanken Gottes alles gerade biegen. Im Nachhinein verstehen wir viel mehr und es wird auch oft aufleuchten und gerade gebogen, ja. Aber während wir in den Prozessen sind, während wir noch leiden, während wir noch uns mit diesen Themen auseinandersetzen, wo wir ausgebremst werden, ist es gut, einfach diese Erfahrung als real zu betrachten. Die sind einfach da. Und ich gebe ihnen auch so auch den Raum, dass ich auch leiden darf, dass ich auch klagen darf, dass ich auch vielleicht stumpf mal sein darf und stumm, dass ich Lasten auch schwer trage und ertrage, dass ich auch das Unbeantwortbare auch unbeantwortbar lasse. Aber auf der anderen Seite, dass ich auch sage, gerade als Christ, gerade als Mensch, der vom Horizont Gottes lebt, gerade als Mensch, der sich von Gott, dem guten Hirten, auf den Schultern getragen weiß, wende ich immer wieder meinen Blick dorthin, von dem ich wirklich mehr erwarte, als nur das, was ich so real sehe und durchmache. Ich erwarte immer wieder auch, wie ein Kind, Wunder. Ich erwarte immer wieder auch, vielleicht als Stumpfer, weil ich nicht darüber reden kann, ein Wort, das mich aufweicht. Und wenn ich eine Decke vor Augen habe, weil die Krankheit so schwer vor mir liegt, erwarte ich von diesem Gott, dem guten Hirten, auch ein Licht, einen kleinen Strahl. Und interessanterweise, dass bei dieser Wippe, auf der man sitzt, einerseits man lässt das so, wie es ist, weil das real ist, andererseits man erwartet was, kommt Bewegung. Immer wieder neu und immer wieder unterschiedlich, weil Gott wirklich nicht schweigt und Gott wirklich ist ein Gott, der zu uns durchkommt, trotz allem, was in uns geschieht, durch Ausbremsungen. Und plötzlich kann man sagen, das ist das Wort, was ich zum Schluss hier rot hervorgehoben habe, dass wir festhalten für uns. Mal leiser, mal lauter, mal kleiner, mal größer. Aber diese Erfahrung, was auch immer geschieht, wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott mit dabei ist. Und das ist der Schatz. Der Schatz bei aller Auseinandersetzung mit der Theodizee-Frage, bei all der Erfahrung, so oder so, mit ausgebremst sein. Das ist am Ende auch das, was gar nicht mehr aufhört in diesem Leben, weil das ist auch etwas, was von der Ewigkeit herrührt. Gott gibt uns diesen Halt. Seine ewigen Arme tragen uns, halten uns und tragen uns hindurch durch alle Schwierigkeiten bis in die Ewigkeit. Und übrigens, der gute Gott, der für uns unsichtbar ist, der gute Hirte, möchte gerne auch in der Gemeinde eine Realität sein. Deswegen hat er auch den Bodenpersonal ins Leben gerufen, dich und mich. Und der Paulus, der vorhin so viel von seinem Leid spricht, von seinen Ausgebremstsein-Situationen, sagt auch, ihr, die ihr an Gott glaubt, ihr, die ihr Erfahrungen mit Gott macht, mit ihm in Verbindung steht, ihr tragt untereinander einer des anderen Last. Teilt untereinander das, was schwer ist. Heute bei dem einen, morgen bei dem anderen. Die Dinge gehören zum Leben dazu, auch zum Leben der Gemeinde und der Kirche, auch zu den glaubenden Menschen. Tragt einander eure Lasten, teilt untereinander. Und so wird der gute Hirte auch durch die Schwester und Bruder im Glauben auf einmal der, der mir hilft und wo ich ihn persönlich erlebe. Was auch immer geschieht, wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott mit dabei ist. Auch durch dich. Und durch dich. Und durch dich. und durch mich.